doch gar nicht im Studio.
Verdammt.
Hallo.
Erik ist im virtuellen Studio mit uns verbunden. Aber das mit dem im Studio sitzen hat heute durchaus Gründe, dass ich so anmoderiert habe. Denn das erste Mal diese Staffel haben wir eine Gästin bei den Filmklassikern, die hier mit Christopher und mir tatsächlich in unserem Podcast-Studio in Potsdam-Babelsberg sitzt. Von wo aus wir jetzt hier live senden. Nein, wir senden natürlich nicht live. Ihr hört das alles wie immer zeitsouverän nach. Und unsere Gästin heute ist die liebe Diana. Hi Diana.
Hallo.
Diana, wo könnte man dich denn schon mal gehört haben, wenn man sonst so Podcasts hört?
Man könnte mich schon mal in der Second Unit gehört haben, bei der ersten oder zweiten 2018 Oscar-Nacht, ja, im Call Me By Your Name Podcast von der Second Unit und Cinematic Smash Brothers mit dir, Becky, und unserem guten Freund Steve.
Genau, moderiert auch von Christian von der Second Unit.
Genau.
Also da sind so ein bisschen die Verbindungen. Und du hast uns einen Film aus den 80ern mitgebracht, denn in unserem Jahrzehntejahr sind wir heute in den 80ern angekommen. Welcher Film ist das, den du uns heute mitgebracht hast?
Ja, ein absoluter Herzensfilm von mir. Ich habe uns den E.T. mitgebracht. Also nicht den E.T., sondern den Film E.T. Ich habe ihn jetzt nicht in meinem Rucksack heimlich versteckt.
Hallo.
Schade. Nein, den E.T. habe ich mitgebracht.
Mhm. E.T. von 1982, also wir sind ganz am Anfang der 80er Jahre und haben einen Film, der, also ich habe recherchiert, auf Platz 91 der weltweit erfolgreichsten Filme aller Zeiten liegt. Also wenn das nicht in den Podcast-Klassiker der Filmgeschichte gehört, dann weiß ich auch nicht. Dann steigen wir doch mal gleich ein hier in medias res, wie man so schön sagt. Wir sind ja in diesem Jahrzehntejahr gerade, Diana. Und da ist ja unsere Einstiegsfrage so ein bisschen anders. Nämlich, warum ist E.T. für sein Jahrzehnt ein Filmklassiker?
Also ich finde die Einstiegsfrage, die sonst immer kommt, ja schon total kniffelig. Und das ist jetzt hier nochmal Level 2 kniffelig. Aber okay, probieren wir es mal. Warum ist E.T. für sein Jahrzehnt ein Filmklassiker? Naja, so von den harten Fakten ist er auf jeden Fall der kommerziell erfolgreichste Film der 80er gewesen und wurde ja dann irgendwann erst in den 90ern durch Jurassic Park geschlagen. Also das ist schon mal ein super valider Punkt. Der andere Punkt ist, wenn ich mir so anschaue, was sonst in den 80ern, und da war viel los, dann ist E.T. doch irgendwas, was für mich nochmal so eine Special-Rolle einnimmt. Also wir hatten viel Star Wars, viel Indiana Jones, einen Haufen Actionfilme, ganz viel von diesen heute nicht mehr ertragbaren Highschool Pretty in Pink-Filmen. Und für mich ist E.T. einfach ein ganz spezieller Film, weil er eigentlich eine ganz kleine Geschichte auf eine magische Art erzählt, die sich über die Zeiten hinweg aber auch getragen hat. Also das, was da erzählt wird, dazu kann jeder heute noch relaten. Das findet irgendwie in unseren allen Herzen noch statt, wenn wir das heute sehen. Und deswegen ist er für mich auf jeden Fall der Film der 80er. Und Steven Spielberg hat mit dem Film irgendwie auch so ein bisschen das 80er-Filmjahr eingeleitet, gleich am Anfang der 80er. Seine eigene Filmmagic nochmal so ein bisschen für sich selber entdeckt, wenn man dann schaut, was so noch danach kam. Jo. Mhm.
Ja, also ich glaube, was an dem Film spielbergig ist, darüber werden wir im Laufe dieses Podcasts bestimmt noch ausgiebiger sprechen. Aber zunächst, wie immer, sollte es da draußen Leute geben, die E.T. noch nicht gesehen haben, hat unsere Gästin auch eine kleine Inhaltszusammenfassung mitgebracht. Diana, was passiert denn so bei E.T.?
Ja, wir befinden uns in Amerika, irgendwo in einer Kleinstadt, die mich ein bisschen an Leinefelde erinnert hat.
Da kommt Diana nämlich her.
Genau, liebe Grüße nach Leinefelde und an Mutti. Ja, wir befinden uns aber nicht in Leinefelde, wir befinden uns irgendwo in Amerika in einer Kleinstadt und es ist dunkle, sternklare Nacht und der liebe E.T. wird leider von seiner Gruppe zurückgelassen. Das sind alles kleine Außerirdische, die sich mal auf Entdeckungstour gemacht haben. Wird zurückgelassen, ist ein bisschen hilflos und wird dann von dem 10-jährigen Elliot tatsächlich gefunden, der sich erstmal ein bisschen erschreckt, aber sich dann doch sehr schnell mit E.T. anfreundet, ihm in seinem Zimmer versteckt und so ein bisschen fangen die sich dann an anzufreunden. Das geht natürlich dann auch irgendwie auch ganz schnell. Also die zwei haben eine richtig, richtig special Verbindung miteinander. Erst versteckt er ihn dann noch, dann kommen seine Geschwister dazu und E.T. hat aber großes Heimweh. Also das ist zwar die große Liebe zwischen den beiden, aber sie wissen auch, sie können jetzt nicht für immer zusammenbleiben. E.T. hat großes Heimweh und Elliot und seine Geschwister wollen ihm helfen mit seinen Artgenossen, mit den anderen IT-Wesen Kontakt aufzunehmen, sodass sie ihn wieder abholen können. Parallel dazu kriegt natürlich die amerikanische Regierung Wind davon, cool, ein Außerirdischer, den können wir mal einfangen, untersuchen oder irgendwie das Beste aus ihm rausholen. Die tauchen dann auch auf und dann nimmt alles irgendwie so ganz dramatische Wendungen. Also E.T. ist dann in Gefangenschaft oder in Obhut der amerikanischen Regierung, die sich ein Headquarter im Haus der Familie eingerichtet hat. stirbt dann auch erst. Elliot und seine Freunde entführen ihn dann aber, während er sich selbst oder durch verrückte, weiß ich gar nicht, wie das passiert ist. Auf einmal ist E.T. dann auch immer wieder am Leben und sie helfen ihm dann weiter. Die Kontaktaufnahme mit seinen Artgenossen hat geklappt. Sie bringen ihn dann ganz schnell heimlich nochmal auf dramatische Art und Weise zurück in den Wald, wo er dann wieder abgeholt wird und am Ende natürlich herzerreißende Abschiedsszene zwischen Elliot und E.T., die sich zwar wirklich für immer lieben werden, aber jeder weiß, es hat noch ein eigenes Leben und E.T. muss leider wieder zurück.
Kommen ja schon bei der Beschreibung nur fast wieder die Tränen. Ja, und das ist ja ein Film, der, glaube ich, für viele Leute mit ihrer, also so Leute in unserem Alter, grob in unserem Alter, mit Kindheit irgendwie zu tun hat, weil das ja durchaus auch ein Film ist, der für Kinder gemacht ist. Erik, wie ist denn dein Kontakt mit E.T.? War das jetzt das erste Mal, dass du den gesehen hast oder bedeutet der dir schon länger was?
Ja, da will ich auch gleich nochmal einhaken mit dem mit unserem Alter. Also das haben wir ja schon in der, Achtung, da muss ich kurz den Zeitverweis direkt bringen. Wir haben ja in der Second Unit haben wir ja einen Gastauftritt gehabt und da haben wir ja auch drüber geredet, dass wir ja schon so ein bisschen einen Altersunterschied haben. Und der wirkt sich bei mir in die Richtung aus, dass ich mit E.T. davor noch gar nicht so Berührungspunkte hatte. Also ich wusste grob, worum es geht, das ist natürlich immer dieses Thema kulturelle Osmose hier und da schnappt man ja dann doch immer mal wieder was auf und aber tatsächlich habe ich den Film gestern Abend das erste Mal gesehen in Vorbereitung auf den Podcast.
Echt jetzt?
Ja. Aber mir geht's da ähnlich. Also
was ist mit euch los?
Ich habe den Film jetzt.
Christopher ist ja sogar noch jünger als ich.
Genau, ich bin ja der Jüngste im Podcast. Und ich habe den Film gestern oder vorgestern nicht das erste Mal gesehen, aber das erste Mal, dass ich E.T. gesehen habe, ist auch gar nicht so lange her, vielleicht 3-4 Jahre oder so. Und das war ähnlich wie Back to the Future, wo ich mir aktiv vorgenommen habe, okay, du weißt, es gibt diesen E.T.-Film und alle reden darüber und den muss man jetzt auch mal sehen. Und dann habe ich mir einmal mal E.T. quasi wirklich bewusst als Erwachsener angeschaut. Aber es war jetzt auch nie, und das hatte ich ja auch schon in der Second Unit erzählt, ich hatte ja eine schwere Kindheit, was meine filmische Erziehung angeht. Von dem her muss ich da vieles in meinem Erwachsenenalter nachholen.
Mhm. Krass, das heißt, ihr hattet keinen Videorekorder zu Hause mit einem überspielten Videofilm und deine Eltern haben dich davor gesetzt, um dich zu beschäftigen und einer der Filme war E.T.?
Nein.
Okay.
Das war wohl bei dir
ja.
So.
Liebe Grüße an Mutti.
Also bei mir ist tatsächlich, ich habe E.T. auf jeden Fall mal gesehen irgendwann als Kind, aber ich behaupte einmal und als wir ihn jetzt nochmal gesehen haben, waren viele Szenen wie neu für mich. Also es gibt natürlich so die ikonischen Szenen, die man auch immer mal in irgendwelchen Video-Essays oder wie Erik schon sagte, so über kulturelle Osmose, dann gibt es irgendein Meme davon im Internet oder was weiß ich. Also ich meine, selbst Leute, die den Film nicht gesehen haben, werden das Bild vom Fahrrad vor dem Mond fliegend kennen oder so oder E.T. nach Hause telefonieren mit dem Finger hochgehoben oder so. Das sind natürlich so Bilder,
die... Mit dem leuchtenden Finger.
Mit dem Leuchtefinger. Das sind wahrscheinlich so Bilder, die irgendwie, die man sogar kennt, wenn man den Film nicht selbst gesehen hat. Aber tatsächlich so richtig intensiv mich damit beschäftigt, habe ich auch erst jetzt.
Was ich sage, also ich habe ihn als Kind ein paar Mal gesehen und dann irgendwie gar nicht mehr. Und jetzt auch erst in Vorbereitung auf den Podcast. Und ich muss sagen, ich habe den Film viel bedrohlicher in Erinnerung. Also als Kind fand ich das alles viel angsteinflößender, was mit E.T. passiert ist, auch durch die amerikanische Regierung und wie der da irgendwie operiert wird oder, und mir war gar nicht mehr bewusst, dass die irgendwie ja versucht haben, sein Leben zu retten oder zumindest irgendwie, dass er nicht stirbt. Das hatte ich komplett anders in Erinnerung. Das hat mich irgendwie überrascht, so heute.
Ja, das ist immer wieder interessant, was man auch so als Kind abspeichert und was dann als Erwachsene. Aber vielleicht steigen wir da gerade mal so ein bisschen in die Besprechung des Films auch ein. Denn du sagtest jetzt sozusagen bedrohlich als Stichwort. Und ich persönlich, ihr könnt ja dann hinterher überlegen, ob ihr dem zustimmt oder eher nicht. Ich finde, der Film geht mit dem mit dem Stichwort bedrohlich auf zwei Arten um. Nämlich einmal, indem er es so ein bisschen anheizt. Also so dieser ganze Anfang des Films zum Beispiel, das ist ja so ultra atmosphärisch. Der Mensch ist gefühlt der große Feind, der schon in den ersten 5 Minuten irgendwie klar gemacht wird. Und wir sehen diese großen Tannen und Nebel, also der ganze, also wie oft haben wir über Nebel gesprochen, während wir den Film geguckt haben?
Und Wind, ganz viel Wind.
Also er macht ganz viel bedrohlich und gleichzeitig spielt er aber auch damit, dass wir Alien-Filme wahrscheinlich, also dass wir da erstmal über eine Bedrohung nachdenken, wenn wir schon nur so darüber nachdenken, und zeigt uns dann so ein bisschen so, hahaha, von wegen bedrohlich, so nach dem Motto. Das finde ich eigentlich schon eins der spannendsten Spannungsfelder, die der Film so aufmacht.
Ja, da würde ich direkt auch nochmal reingehen, weil das habe ich auch ja als Punkt hier mit drin, dass das der Anfang, also wirklich schon, ich würde es sogar sagen, wie der Film aufgebaut ist, so ein bisschen Bruch der Erwartungen dieses Horror-Alien-Sachen ist. Also wie es am Anfang düster ist und man sieht kaum was und man sieht ja E.T. auch lange nicht. Also das ist ja wirklich wie bei so einem typischen Alien-Horrorfilm, dass man nur so kleine Teile erstmal sieht und Geräusche hört und Dunkel und Nebel und dann ja, irgendwie was Gruseliges doch passiert, und dann wird's aber halt spätestens, finde ich, mit dem Ball zurückwerfen, wird so ein bisschen das erste Mal aufgelöst, was aber ja auch so wieder dieser typische irgendwie Horrorfilm-Ding ist, da ist irgendwas in der Scheune jetzt drin und da muss man jetzt gucken, und ja, man hat's ja schon so oft irgendwie in Horrorfilmen gesehen, was da möglicherweise denn passieren könnte. Das bei mir, ich weiß natürlich, dass E.T. ein Kinderfilm ist, aber diese Querverweise sind mir sehr aufgefallen.
Aber fandet ihr den Anfang nicht auch vor allem auch so atmosphärisch bedrohlich, weil die merkwürdigen Agenten dann da so durch den Wald gestreift, also die fand ich viel bedrohlicher als die Teile, die man von ihm gesehen hat, der so durch den Wald wackelt. Man hat ja auch ein Stück weit gemerkt, dass der auch Angst hat und verunsichert ist. Also mich hat dann mehr anbedrohlicht, wie die Agenten dann da so durch den Wald gestreift sind. Und man hat auch gemerkt, irgendwie entsteht da gerade so eine Stresssituation für den. Das hat mich irgendwie mehr gekriegt als, aber ich habe den Film jetzt auch schon ein paar Mal gesehen.
Ja, nee, also ich habe das auch so empfunden, dass die Aliens von Anfang an als total friedliebend inszeniert werden. Ich meine, sie wirken ja auch mehr so wie Forscher, sie sammeln da irgendwelche Pflanzenproben, schauen sich die Bäume an und haben ja jetzt, sieht ja nicht so aus, als würden sie hier die Invasion vorbereiten.
Na, der hat ja auch total behutsam diese Pflanze da ausgebuddelt, genau. Fast liebevoll, ne?
Und es sind ja auch total bedrohliche Wesen. Also es sind kleine, braune, knubbelige Aliens, die lange, knubbelige Finger haben, und jetzt kein Alien, was Reißzähne hat und irgendwie mit Schleim bedeckt ist und nachtschwarz, sondern ist mehr so wie so ein Furby aufgebaut. Und also wahrscheinlich auch sehr bewusst, sehr unbedrohlich gestaltet. Und dann halt diese Kindergröße, da, und wir sind ja die ganze Zeit auch auf dieser Augenhöhe von E.T. und dann haben wir quasi diesen einen Typen mit diesem Schlüsselbund, wo wir nochmal über diesen Schlüsselbund reden müssen, mit diesem Protektor, dass quasi der Schlüssel außen hängt, aber deine Hose nicht aufscheuern soll, deswegen ist da so ein braunes Lederläppchen davor. Also sehr 80er.
Dafür war das da.
Also so denke ich mir das halt.
Ich habe heute wieder was gelernt.
Ja. So denke ich mir das halt, und ich finde, dass dieser Schlüsselbund, der immer so klappert, 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 als Inszenierung des Bösewichts, ohne dass man das den Gesicht, den größten Teil des Filmes sieht, zeichnet schon ein sehr eindeutiges Bild, dass hier die Agenten, also die menschlichen Agenten, die Antagonisten sind, und E.T. eindeutig von Anfang an als der Protagonist gezeichnet wird.
Aber ja, nichtsdestotrotz also ist er lange nicht zu sehen. Also da hat Erik schon
also
recht.
Also für mich wird da halt schon mit diesen Tropes irgendwie gespielt. Wie gesagt, das wird dann auch schnell aufgebrochen und das wird dann auch schnell irgendwie umgedreht. Also diese wer ist jetzt die Bedrohung, diese Verhältnisse werden für mich auch schnell dann umgedreht. Also ich fand auch ein bisschen, ich würde schon fast sagen, plump dann die Darstellung von diesen gesichtslosen Polizisten und diesen, ja, Wissenschaftlern in ihren komischen Space-Anzügen, wo ich mich auch frage, warum haben die jetzt so Space-Anzüge an, wo man das Gesicht nicht sieht, als würden die jetzt auf eine Außenmission irgendwie an der ISS oder auf dem Mond auf den Mond
den
gehen.
Den hatte ich gestern auch, nächstes. Den Gedanken, Erik, ja.
Ja.
Also andere Weltraumfilme können diese Space-Anzüge weniger gut, aber da wird er nicht gebraucht. Nice.
Ja, ich glaube, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dieses, wie schnell wir mit E.T. warm werden. Also einmal natürlich einfach das Design dieses Alien, was ihr schon auch angesprochen habt. Also ich finde den wirklich mega knuffig. So das einzige Bedrohliche so ein bisschen, finde ich, ist, wenn er seinen Hals so ausfährt und dann da plötzlich so ein ganz langer Hals ist. Aber das ist dann auch schon wieder witzig, weil er das ja auch immer alles so witzig einsetzt. Also der ist ja auch einfach wirklich witzig, E.T. Der macht die ganze Zeit so komische Dinge.
Ja, wenn er gegen den Schrank läuft, wenn er betrunken ist. Ich habe gestern gelegen irgendwie. Boing, nochmal.
Oh ja, überhaupt, wenn er da den Kühlschrank ausprobiert und was schmeckt ihm und was schmeckt ihm nicht und so.
Kartoffelsalat mag er nicht, Bier mag er schon.
Ist einfach wirklich ein witziger Zeitgenosse. Und ich glaube, das Zweite ist halt so ein bisschen, es ist ein Kinderfilm und er erzählt ja auch so ein bisschen die Perspektive der Kinder. Also ich würde jetzt nicht sagen, er ist irgendwie konsequent aus Elliots Sicht oder aus E.T.s Sicht erzählt, weil das ist er nicht. Aber ich würde schon sagen, dass es ein Film ist, der eine kindliche Perspektive auf das ganze Thema einnimmt. Nämlich dieses sofort neugierig sein, dieses sofort einen Freund irgendwie darin sehen und wollen, dass der zu einem kommt und auch dann die Eltern da erstmal raushalten und so ein Kindergeheimnis daraus machen und so. Ja.
Dieses Unbefangene einfach, ne? Das ist was Fremdes, aber ich habe da noch keine Scheu vor, sondern ich bin erstmal interessiert. Ich versuche erstmal rauszufinden, was da passiert, statt von vornherein abzulehnen.
Ich finde halt, und das, also ich habe mich so ein bisschen gefragt, was war eigentlich die Geschichte, die Spielberg damit erzählen wollte mit diesem Film, den er da gemacht hat. Und gerade wenn man sich so ein bisschen überlegt, das ist diese kindliche Perspektive auf Aliens, die der Film aufmacht, habe ich mich so ein bisschen eingelesen, dass Spielberg den Film, also dass er selber sagt, er hat darin Gefühle verarbeitet, die aus der Trennungssituation seiner Eltern kamen. Und wir haben ja nun auch mit den drei Kids und der alleinerziehenden Mutter quasi eine Trennungssituation, die noch nicht so lange her ist. Und die Kinder fangen erst an, irgendwie damit umzugehen. Findet ihr, diese Metapher funktioniert gut auf den ganzen Film? Was denkt ihr?
Also, ich finde es schön, dass die Mutter dann am Schluss weder mit dem Vater wieder zusammenkommt.
Das wäre ein krasser Plot-Twist. Ja.
Der Vater ist im Raumschiff.
Statt Mexiko jetzt Raumschiff.
Area 51.
Noch irgendwie einen anderen Love Interest. Also sie bundelt ja so ein bisschen mit diesem einen Agenten dann an, oder der eine Agent übernimmt ja am Schluss so eine väterliche Rolle dann fast schon. Und ich kann verstehen, dass Spielberg hier quasi so gezeigt hat, okay, also ich habe auch gelesen, irgendwie er hatte dann in dieser Trennungsphase seiner Eltern auch einen imaginären Freund und darauf basiert dann auch E.T. Und ich kann schon verstehen, dass für die Kinder wahrscheinlich sehr wichtig war, dass sie da vielleicht auch was gemeinsam machen konnten. Und es war ja auch in den meisten Fällen so, dass der ältere Bruder und die kleinere Schwester wurden ja sehr schnell damit einbezogen in diese E.T.-Geschichte und hatten dann ihre eigenen Geschichten mit E.T. Und dann die Mutter ist ja dann auch irgendwie auf deren Seite gewesen und es hat wahrscheinlich dann die ganze Familie nochmal ein bisschen näher zusammengebracht, diese gemeinsame Erfahrung.
Was bei dem Vater, bei mir ist es eher so ein bisschen mit dem aktuellen Film- und Serienrangehensweise wirkte das für mich fast schon ein bisschen wie eine komische Mystery Box, die nicht aufgelöst wird. So von wegen, der Vater ist auffällig nicht da, wird auffällig so ein bisschen am Rande erwähnt, also gerade das mit dem Mexiko, das wird zum Teil so ein bisschen so komisch formuliert auch und so komisch betont. ja, da ist ja in Mexiko, wo man sich, wo ich mich mit dem, wie gesagt, aktuellen Serien- und Filmhintergrund eher gefragt habe, ja, da ist doch irgendwas, da ist doch irgendwas mehr dahinter.
Ich finde es auch, schön, wie man in dem Haus noch merkt, dass der Vater erst seit kurzem weg ist, weil wir haben in der Werkstatt noch so unfertige Projekte, die wahrscheinlich von ihm sind.
Kleidung.
Genau, Kleidung. Wir haben auch noch das Bier, weil wer in dem Haushalt trinkt sonst das Bier?
Die Mutter.
Wirkt jetzt,
Freitagabend nach der Arbeit.
Ja, aber es wirkt jetzt nicht so, als würde sie sich jetzt ein Bier, also sie wirkte halt eher so, dass sie jetzt vielleicht, also ich kann mir schon vorstellen, dass das vom Vater noch, also dass es so eingesetzt war, die Requisite, dass der Vater quasi da das noch Bier, also dass er gerade erst abgehauen ist.
Auch Anfang der 80er.
Ja, also klar kann die Mutter auch Bier trinken, aber ist vom ganzen Design her des Filmes wirkte es eher so, als wäre das jetzt ein Hinweis so, hier sind noch überall die Überreste vom Vater.
Ja, sie hat ja auch nicht gesagt, wer hat mein Bier getrunken, als sie die leeren Dosen
genau
hat, ne?
Naja, und also ich würde sogar behaupten, dass diese ganze Metapher noch das Stück weiter geht, dass es nicht nur das Offensichtliche ist, also wir haben da tatsächlich eine Trennungssituation, sondern mehr auch in die Richtung imaginärer Freund, wie du gesagt hast, und dass wir quasi in dem Akzeptieren der Kinder, dass E.T. woanders hingehen muss, weil sein Zuhause woanders ist, auch so ein Prozess des Akzeptierens der Trennung der Eltern mit drin steckt und mit das verarbeitet, weil am Anfang ist es halt wirklich noch total frisch und das Mädchen sagt halt so ein bisschen unbedarft, also hier Gertie sagt so ein bisschen unbedarft, naja, der ist ja in Mexiko so, aber und die wissen überhaupt nicht so richtig, was dahinter steckt und dann eben diese ganz herzzerreißende Szene am Ende, wo E.T. und Elliot wissen, sie würden gerne beieinander sein, aber es geht gerade nicht so. Der eine muss in die eine Richtung und der andere muss in die andere Richtung. So einer sagt come und der andere sagt stay und sie wissen, beides funktioniert nicht. Dass da so ein bisschen dieser Akzeptiermoment auch drinsteckt von okay, jetzt wird sich was ändern in unserem Leben, aber wir kriegen das irgendwie hin und das heißt nicht, weil jemand nicht da ist, dass da keine Liebe mehr ist oder so.
Weiß nicht. Ich glaube, ich finde das schwierig. Also ja, wenn du das sagst, verstehe ich das. Aber auf der anderen Seite denke ich auch, das könnte auch was anderes sein. Weil der Vater hätte ja auch da in der Nähe bleiben können oder eine andere Lösung finden können. Jetzt so mal von außen, ohne was über den Vater zu wissen. Und die Tiger gehört nun mal einfach nicht in diese Welt und braucht halt auch seine Artgenossen und muss ja aus einem echten Grund wieder weg. Und für mich war E.T. dann und auch die Bindung, die zwischen Elliot und E.T. war, dann eher was Elliot total gut getan hat, obwohl die Beziehung zu seinem Vater vielleicht gerade ein großes Loch in sein Herzen gerissen hat. Für mich ersetzt es das nicht, sondern läuft dann halt so eher parallel. Du bist traurig, deine Eltern haben sich getrennt, dir fehlt was, irgendwie bist du gerade ein bisschen lost. Die Beziehung zwischen den Geschwistern war ja jetzt auch nicht so super toll. Also die hatten jetzt keine Family-Issues, aber der große Bruder und der kleine Bruder hacken ein bisschen aufeinander rum. Keiner will mit der kleinen Schwester spielen. Das war ja schon so. Und dann kommt halt ein Element von außen oder eine Freundschaft und eine tiefe Beziehung zu jemand anderem, die dann teilweise ein Stück weit über das Problem, was sie eigentlich hatten, dass sie den Vater vermissen, dass der Vater nicht mehr da ist, dass es eine unsichere Situation ist, ein Stück weit drüber hinweg hilft. Ich denke nicht, dass das zwangsläufig dann dem Verarbeitungsprozess geholfen hat oder dem Verstehensprozess, sondern eher, dass es auch noch andere Möglichkeiten gibt, um dann so ein Loch im Herzen zu füllen.
Ich wollte den Vergleich eigentlich nicht aufmachen, weil ich finde dann doch mehr abwegig, als dass es hilft, aber ich sag's jetzt als dass es zutrifft. Ich sag's jetzt aber trotzdem, dass Lilo und Stitch mein E.T. mehr ist. Tatsächlich.
Weil da auch ein Alien kommt und einem Kind beim Bearbeiten bestimmter Dinge hilft.
Genau, von diesen ganzen Thematiken, die ihr jetzt gerade erklärt habt, finde ich, das gibt es dann schon doch Schnittmengen.
Mhm. Wer hat das nochmal gesagt, dass E.T. der beste Film ist, den Disney nie gemacht hat?
Es stand irgendwo in diesem
Internet.
Aber ja, genau, es ist der beste Disney-Film, den Disney nie gemacht hat, lasen wir so bei der Recherche über den Film. Mhm. Und das passt ja dann auch so ein bisschen, dass Disney quasi eine ähnliche Geschichte nochmal adaptiert hat, indem sie dann Lilo und Stitch gemacht haben, auch wenn die natürlich noch ein bisschen abgespaceder am Ende wurde.
Nicht spoilern, bitte.
Habt ihr gerade wir sind jetzt gerade bei einem Themenwechsel, oder? Mhm. Da würde ich mal eins vorschlagen, nämlich ich möchte mal über John Williams ein bisschen schwärmen, nachdem wir ja auch mit den aktuellen Star Wars Filmen so ein bisschen zum Teil kritischere Stimmen hatten, mit uns und auch mit Ralf. Also hier finde ich, da ist er wirklich on the top of his game ist er hier. Also das klingt mystisch, das klingt mitreißend, das hat ja ganz viele tolle irgendwie Töne. Das ging zum Teil auch ja wie magisch so ein bisschen. Also da macht er, glaube ich, auch so ein bisschen das Best of seiner möglichen Motive, tut er da rein, die er dann auch in anderen Filmen immer wieder bringt, aber halt auch angepasst auf den Film. Also ich mag die Musik in dem Film ziemlich gerne, bis auf ein paar Szenen, wo ich finde, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu rasant oder so. Also zum Beispiel kurz bevor sie da mit den Fahrrädern über diesen Berg da runterfahren und so Stunts machen, da finde ich, okay, hier hätte vielleicht ein bisschen ein ruhigeres und langsameres Stück gepasst, aber ansonsten finde ich, macht er hier eine mega Arbeit.
Ich kann das nur unterstreichen. Also wir haben mehrfach während des Films uns gefreut über irgendwelche Musikstücke und haben auch explizit gesagt, guck mal, wie geil die Musik gerade ist und wie gut es hier irgendwie passt. Und man konnte das auch irgendwie schnell mitsingen, die Motive und so. Also wirklich gut. Und nicht umsonst hat der Film ja auch den Oscar dafür gekriegt. Also ich meine, John Williams, brauche ich drüber sprechen, hat schon sehr viele Oscars in seinem Leben so gekriegt, aber diesen nicht umsonst. Und auch wenn man sich, also ich meine, der Film war ja für viele Oscars nominiert, aber wenn man sich anguckt, er hat halt gekriegt am Ende Filmmusik, visuelle Effekte, Ton und Tonschnitt.
Klassischen Sci-Fi-Oscars.
Und ich finde tatsächlich auch, dass das, also das klingt jetzt ein bisschen blöd, weil man sagt immer so, das sind so ein bisschen die zweitwichtigsten Oscars nur so. Und es sind nicht die, über die sich jeder Film so freut, so bester Film, bester Hauptdarsteller, keine Ahnung, so, ne? Aber dieses Audiovisuelle ist auch das, was diesen Film für mich ausmacht. Also natürlich ist da diese Geschichte und dieses Herzzerreißende, aber das, was wirklich Movie Magic daran ist, sind diese Sachen. Und da spielt diese Musik von Williams rein, aber da spielen halt auch diese abgefahrenen Effekte rein, die, also ich meine, wenn das Fahrrad da durch die Luft fliegt, da sieht man quasi, auch wenn sie nicht zu sehen ist, noch die Leine, an der das Fahrrad in die Luft gezogen wird, um das dann zu filmen oder so. Also ist alles so richtig praktisch und ich finde das so cool.
Aber an der Stelle finde ich halt auch, das ist, die Musik gibt einem noch den Push, dass man es auch irgendwie dann egal findet, dass es einem gar nicht mehr so auffällt, weil man so in den Moment reingezogen wird durch die Musik auch,
ja,
dass es total faszinierend rüberkommt.
Weil ich fand,
man fühlt fast den Wind ums Rumpfeifen und die Höhe und die Aufregung in dem Moment.
Es hat mich so ein bisschen an die unendliche Geschichte erinnert mit Fuchua. Also es,
ja, aber die Effekte sind doch viel besser gealtert als bei dir. Also ich fand es jetzt vollkommen noch okay. Ich habe jetzt mich jetzt nicht dran gestört. Wenn ich jetzt Unendliche Geschichte gucke, dann denke ich so, eieiei, wie hast du das damals sehen können? Aber ich finde, E.T. ist echt gut gealtert. Es geht immer noch und es wirkt nicht total awkward.
Gutes, also da gab es ja auch die Geschichte, dass es eine modernisierte Neufassung des Films gab im Jahr 2000, glaube ich, genau, wo dann ein paar von den praktischen Effekten durch modernere Effekte ersetzt wurden und E.T. war auch animiert an vielen Stellen, kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, wie E.T. hier eigentlich dargestellt wird, so, und das hat ja Steven Spielberg dann selber später quasi bereut und wieder zurückgenommen, weil er gemerkt hat, die Kinder brauchen das gar nicht, damit die Welt noch, also auch die Kinder im Jahr 2005 oder 2010 oder wann auch immer, für die funktioniert dieser Film auch in der alten Version mit seiner Movie Magic und der braucht diese Effekte nicht. Und das deshalb ist ja dann auch, als das erste Mal eine Blu-ray davon rauskam, wieder die alte Version drauf gewesen. Und wir haben ja jetzt wahrscheinlich alle die gerade bei Netflix erschienene Version geguckt, was auch die alte ist. Also die, in der die Polizisten die Waffen und die keine Funkgeräte haben und so. Also die jetzt noch benutzt und vermarktet wird, ist wieder die alte Version mit allen praktischen Effekten und ja, so.
Also ganz ehrlich, sollte irgendwann mal beim Cinematic so hier die Frage kommen, CGI versus good old hier Puppenspiel und praktische Effekte, würde ich E.T. genau als Film für starke Pro-Argumente für die Puppenspiel-Sachen sehen. Ähnlich wie zum Beispiel der alte Frank Ozio da.
Frank Ozio ist was für ein Film?
Du meinst Frank Oz?
Frank Oz, der Yoda, die Puppe.
Ach, ja. Yoda. Ja. Apropos Star Wars. Star Wars spielt ja auch eine große Rolle in E.T., habe ich das Gefühl.
Ich habe das Gefühl, E.T. ist nostalgisch für die 70er, wie wir für die 80er nostalgisch sind. So viel wieder über Haie und Star Wars und
The Ten Half. Die hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Und den Spielberg hat ja 7 Jahre vorher den Weißen Hai gemacht.
Das hat gerade erst geklingelt.
Also es ist vielleicht weniger Nostalgie als einfach, dass Spielberg und Lucas, ist ja kein Geheimnis, sind ja irgendwie schon seit ihrer Filmschulzeit, haben die sich nicht sogar ein WG oder ein Zimmer geteilt oder, also auf jeden Fall irgendwie, ich glaube, es gibt sogar die Geschichte, dass George Lucas sich mal aufs Jaws-Set geschlichen hat und dann in den Hai geklettert ist und ihn mal wieder kaputt gemacht hat.
Was man halt so macht Sonntagnachmittag.
Ja, und ich finde es aber schon sehr lustig, weil es gibt ja einerseits quasi die Szene, wo sie dann bei Halloween verkleidet rausgehen und E.T. ist als Geist verkleidet und trifft dann einen kleinen Jungen oder kleines Mädchen, was als Yoda verkleidet ist und reagiert dann sofort, springt auf diesen Yoda an und sagt Home, Home. Und dann gibt es ja quasi den Wechsel in den Prequels, sieht man dann im Senat ganz klein.
In den Prequels von Star Wars.
Genau, in Prequels von Star Wars, ganz klein im Senat eine Gruppe von kleinen E.T.-Figuren oder Aliens.
Ja, das ganze Ding ist schon irgendwie.
Ja, mach du mal.
Das ganze Ding ist schon irgendwie eine komische hier Zwiespältigkeit in dem Ding drin, weil zum einen wirkt halt so, als wäre das schon im selben Universum, also E.T. und halt die Galaxy Far Away. Aber auf der anderen Seite gibt's halt auch irgendwie Star Wars Actionfiguren, was eher darauf hindeuten würde, dass es hier dass in dem Universum, in dem E.T. spielt, Star Wars eben nicht stattfindet, sondern genauso, dass es halt wie bei uns ein Film ist.
Ja, es lässt nur einen schlüssigen Schlussfolgerung zu. George Lucas ist ein Alien.
Die einzige logische Schlussfolgerung, du hast es erfasst.
Ich habe den Weg dahin nicht gefunden, aber okay. Ist nicht schlimm,
Mann.
Vielleicht ist das der Gag, den Spielberg machen wollte.
Dann hat er ihn verraten und keiner hat es gemerkt.
Aber kommen wir nochmal, also ne, wir waren jetzt bei diesen praktischen Effekten und E.T., also tatsächlich, das ist ja ein Puppenkostüm sozusagen, also es ist jetzt keine Marionettenpuppe oder so oder eine Puppe, die von einem Puppenspieler gespielt wird, sondern ein Kostüm, in dem 3 verschiedene kleinwüchsige SchauspielerInnen steckten während der Aufnahmen, vermutlich nicht im Kopf, weil der Hals konnte ja hochfahren. Aber genau, und dann gibt's ja die Stimme, die ist wiederum jemand anders. Er wird nämlich gesprochen von einer Frau, Pat Walsh, über die gesagt wird, dass sie sehr viel geraucht und getrunken hat in ihrem Leben. Und deshalb diese besonders tiefe Stimme hatte, die E.T. ja auch so ein bisschen auszeichnet. Genau, also das sind natürlich so die SchauspielerInnen, die jetzt nicht so sichtbar waren. Ansonsten ist da irgendjemand in dem Cast, wo ihr sagt, das bleibt, wird mir irgendwie hängen bleiben?
Na, Drew Barrymore, oder?
Klar.
Jetzt die kleine Gertie,
die besonders durch Schreien sich hervortut. Ist natürlich auch so ein bisschen Gender.
Für mich?
Kurz, nette Side-Note hier, Henry Thomas hat seine
jetzige, wer ist Henry Thomas?
Der Schauspieler von Elliot, hat seine jetzige Frau kennengelernt, weil er durch Drew Barrymore auf ein Blind Date mit ihr zusammengefügt wurde.
Dann hat das heißt, die sind immer noch
gelohnt.
Ja,
die sind also
ist jetzt
immer
Briefträger,
noch in Kontakt.
Ist kein Schauspieler mehr.
Für mich tatsächlich die Überraschung irgendwie, dass es mal nicht Steve Frank Oz ist. Also wie ich ja, der was ja vorhin schon angesprochen wurde, mit dem, weil der ja so ikonische Puppenspiele hat, E.T. Ich glaube, der ist, glaube ich, sogar einige von den Figuren in The Dark Crystal macht er, glaube ich, sogar auch, oder?
Keine Ahnung. Gut möglich. Ja, aber ansonsten ist halt der Cast so ein bisschen. Also ich meine, es gibt viele Leute, wenn man sich so durchs Internet liest, die sagen, die KinderschauspielerInnen finden sie so mittelüberzeugend. Also ist schon so, kann man schon so machen, aber ist jetzt nichts, was hängen bleibt. Und jetzt außer Drew Barrymore ist ja da jetzt auch niemand bei, der die riesengroße Filmkarriere gemacht hätte. Und Drew Barrymore wiederum, da ist ja auch die Geschichte, dass sie die Patentochter von Steven Spielberg ist und dadurch so ein bisschen in diesen Film reingekommen ist. Und
ernsthaft?
Nee.
Die hatte ja dann auch noch eine etwas schwierigere Zeit danach, wie das so oft bei so Kinderstars ist, die irgendwie für einen Film gehypt wurden, und hat es dann aber geschafft, da ja tatsächlich rauszukommen und heute irgendwie als Schauspielerin, als Produzentin, als Regisseurin ja auch teilweise voll im Filmbusiness angekommen zu sein.
Schaut Santa Clarita Diet, ganz große Comedy auf Netflix. Ich hab auch sehr lange gebraucht, bis ich verstanden habe, dass Bryce Dallas Howard die Tochter von Ron Howard ist, und die haben sogar den gleichen Nachnamen.
Also, falls es noch andere Leute gab, die das wie Christopher nicht wussten, Drew Barrymore ist die Patentochter von Steven Spielberg. Okay, also mit dem Cast sozusagen gibt es sonst nicht so viel, glaube ich, was man drüber verlieren muss. Produktion tatsächlich Kathleen Kennedy, was ja ein bisschen in diese Disney-Richtung scheint,
und
die
Star
wir
Wars.
Vorhin schon ausgemacht haben. Kathleen Kennedy, die heute ja genau da bei Disney Star Wars Lukas, wie auch immer das Dreieck sich gerade ausrichtet, irgendwie groß dabei ist. Ja, und Steven Spielberg als Regisseur. Was findet ihr denn nun so spielbergig an dem Film? Kann man das irgendwie festmachen?
Also was für mich spielbergig ist, auch wenn man den Film jetzt zusammennimmt mit Unheimliche Begegnungen der dritten Art, ist dieses, wird quasi das Alien kommt zu dir nach Hause, wo ich das sehr spannend finde, dass wir in den 70ern mit Star Wars und ich glaube Alien, der erste Alien-Film war auch in den 70ern, so dieses alles ist weit draußen und das spielt irgendwie in der Tiefe des Weltraums, und dann kommt quasi Spielberg und sagt, und jetzt kommt E.T. zu dir ins Wohnzimmer, und Unheimliche Begegnung der dritten Art ist auch quasi in der Lokalität und quasi so, das Sci-Fi kommt auf die Erde, das ist jetzt für mich typisch spielbergig, dass es quasi nie so ganz weit draußen ist, sondern immer so ein bisschen was Familiäres hat. Also auch Jurassic Park hat ja dadurch, dass es irgendwie zwei Geschwister im Mittelgrund gibt, auch sowas Familiäres. Und das ist für mich halt, was Spielberg zu der Zeit ausmacht oder darüber hinaus auch noch.
Ich habe, glaube ich, nicht so viel Spielberg-Erfahrung insgesamt, um wirklich zu sagen, was es objektiv ausmacht. Das kann ich nur subjektiv von. Ich habe halt Jurassic Park gesehen, ich habe Jaws gesehen und jetzt halt E.T. Und ich würde von den Erfahrungen würde ich sagen, dass es am ehesten ausmacht, so ein bisschen dieses so ein magisches Gefühl mit reinzubringen. Also gerade bei E.T. ist ja das Magische schon nochmal ein bisschen stärker, mit wo er dann diese Früchte da zum Fliegen bringt. Das ist ja wirklich so, dass sie so im Raum schweben, wie eben eine Galaxie, nee, nicht wie eine Galaxie, sondern wie ein Planetensystem, genau. Oder das mit dem, dass er das Fahrrad halt zum Abheben bringen kann. Das sind halt wirklich schon so magische Momente, wo, und das mit der Musikunterlegung, das, was schon fast Harry Potterig dann wirkt.
Auch fliegende Fahrzeuge, Merkmal der 80er Jahre.
Das stimmt. Und ich meine, sonst hat Spielberg, wir hatten vorhin noch mal nachgeguckt, also ne, kurz davor hatte er Indiana Jones den ersten gemacht, und Indiana Jones prägte ja dann die 80er auch noch weiter mit dem zweiten und dem dritten Teil, was ja auch, also wenn wir bei Magie sozusagen sind, auch so eine Serie ist, die eigentlich ein ganz klassisches Genre nimmt, nämlich den Abenteuerfilm, und da irgendwie so ein magisches Moment reinbringt mit diesen ganzen Wesen, die dann da aus der Bundeslade rauskommen und was weiß ich nicht. Also das ist ja auch alles nicht so richtig von dieser Welt, was da passiert. Lustigerweise habe ich das viele Jahre meines Lebens nicht gewusst und habe immer gedacht, Indiana Jones wäre einfach ein Abenteuerfilm, bis ich das erste Mal gesehen habe.
Ich habe noch nie Indiana Jones gesehen.
Auch hier eine Verbindung. Ich habe den ersten Indiana Jones auch noch nie gesehen.
Also. Und wenn ich für mich so vergleiche, ziehe dann zu was er macht, was er dann auch in Jurassic Park wieder macht, ist, finde ich, für mich so ein bisschen, ja, Bedrohlichkeit aufbauen, aber dann trotzdem irgendwie so eine Wärme in dem Film haben. Also, dass es nicht so nur bedrohlich und düster und gefährlich ist, sondern auch so echt warme und herzige Momente hat. Also gerade bei Jurassic Park, der fängt ja eher warm an und dann wird es ja eher zum Ende hin gefährlich. Und hier ist es halt das Ganze umgedreht. Der fängt vielleicht ein bisschen düsterer und bedrohlicher an, aber dann wird es halt irgendwie immer wärmer.
Ja, und auch jeder Konflikt löst sich ja so einfach in Wohlgefallen auf. Also am Schluss sind noch nicht mal die Regierungsagenten so die wirklichen Bösewichter. Also schon die Antagonisten, aber das gibt jetzt nicht so den Evil-Doktor der Bundesarmee, der dann irgendwas machen will.
Mhm. Ja, die haben ja dann auch nicht das Raumschiff beschossen, um E.T. bei sich zu behalten, sondern auch ein Kies stand dann halt da und war doch eher bewegt und nett und freundlich, hat auch Abschied genommen, statt dann irgendwo zu schießen.
Und ich meine,
genau, das Raumschiff wird halt zum Beispiel auch eher durch warme Farben beleuchtet. Also da kann man ja auch viel mit Design irgendwie rüberbringen.
Ich sag nur Regenbogenschweif.
Der Regenbogen, den wir schon im Rollo gesehen haben, findet sich im Raumschiffschweif wieder.
Was also für mich tatsächlich, neben allem, was ihr schon gesagt habt und vor allem diesen magischen Moment Steven Spielberg noch auszeichnet, ist, dass dieses Gefühl dafür, was eine ikonische Szene sein wird. Also natürlich ist das ein bisschen von mir in ihn reininterpretiert, dass er das schon vorher wusste, welche Szenen ikonisch werden. Aber es gibt einfach aus jedem Film von ihm, den ich kenne, gibt es die 2, 3 Szenen, die jeder kennt.
Ja, aber wenn du einen Jungen mit einem Alien vorne im Korb mit einem Fahrrad vorm großen Mond langfliegen lässt, dann hast du schon einen gewissen Plan.
Na genau, und du musst halt erstmal auf diese Idee kommen, dass das die ikonische Szene sein wird, über die wir 30 Jahre später noch sprechen werden, so 40 jetzt schon fast. Und also das ist wirklich für mich ein bisschen dieses Spielbergige. Was dann wiederum, wenn wir zu einem kleinen Kritikpunkt kommen, den ich an dem Film habe, ist, dass wenn man die von den ikonischen Szenen so ein bisschen runtergeht, finde ich, dass der Film in der Mitte so ein bisschen Zug verlieren lässt.
Da möchte ich einen Gegenvorschlag machen, um mal bei im Abspanngockerischen Beat-Struktur zu bleiben. Ich finde den Fun and Games Part wunderbar, vor allem die Szene mit den Fröschen, wo wir quasi das erste Mal sehen, okay, E.T. und Elliot haben so eine psychologische oder psionische Verbindung und E.T. trinkt dann Bier und Elliot wird dann betrunken und dann schaut E.T. so einen schmonzettigen Film im Fernsehen und die Szene spielt dann Elliot unterbewusst mit einer Klassenkameradin nach und dann werden die Frösche befreit und alle Kinder machen mit und es gibt so einen großen Schulaufstand. Das war so eine sehr schöne, so mittige Szene in so einem Film, die so quasi nicht die Handlung irgendwie vorangebracht hat, aber so ein bisschen die Welt ausgebaut hat.
Naja, und das war, glaube ich, auch nochmal nötig, um auch nochmal genauer zu zeigen, wie diese Verbindung zwischen Elliot und E.T. ist. Mhm. Also, weil sonst waren sie ja meistens zusammen und das war ein Teil, wo Elliot dann ja zur Schule musste, E.T. ist zu Hause geblieben und wo du dann einmal gut zeigen konntest, dass diese Verbindung so funktioniert und wie krass das auch so sich aufeinander projiziert. Sonst hätten wir das ja gar nicht gesehen und vielleicht am Ende auch gar nicht verstanden, wo das herkommt oder was das bedeutet.
Ich verstehe das schon.
Mir geht's ja eher wie Becky, also ich fand das auch ein bisschen komisch, also so zum Teil die Szenen, ich fand das so ein bisschen auch irgendwie, ja, unfreiwillig komisch irgendwie mit dem, und ja, das war für mich eher dann die Mitte des Films, wo ich dann doch ab und zu mal an der Maus gewackelt habe.
Was ist die Maus?
Um zu gucken, wie lange der Film noch geht.
Ach so, ich dachte, Maus steht für irgendwas.
Nee.
Das geht mir so auf. Oh Gott, oh Gott.
Nein, da war ich nicht.
Hashtag an der Maus gewackelt.
Da war ich wirklich nicht. Ich dachte das, okay.
Also um zum Mittelteil des Films zurückzukommen. Ich finde wirklich, also der Anfang hat mich so sehr abgeholt. Ich war so sehr in dieser Atmosphäre drin. Und ich liebe das Ende mit all seiner Kitschigkeit, die es so mitbringt. Aber in der Mitte, Ich habe das Gefühl, das war wirklich so ein, ach, was für eine lustige Szene könnten wir denn jetzt noch einbauen. So, da hätte es alles ein bisschen straffer sein können. So viel von der Action, die dann da aufkam mit der Röhre, wo die beiden Regierungsmitarbeiter drin hingen, während die Kinder mit dem Auto weggefahren sind.
Die waren auch ein bisschen dusselig, ja.
Das ist halt alles so ein bisschen so, jetzt machen wir hier noch 2 Minuten was, wo alle Kinder lachen werden und hier noch 2 Minuten was, wo alle Kinder lachen werden. Vielleicht ist es an der Stelle dann auch ein Kinderfilm, dass ich als Erwachsene so ein bisschen das Gefühl habe, da geht's nicht so richtig voran.
Aber gegen den Kinderfilm spricht, dass dieser Film über 2 Stunden lang ist. Ich bin ja eh der Meinung, kein Film muss länger als 90 Minuten sein. Und aus der Perspektive würde ich dir auch zustimmen, da hätte man den Film auch gut, ein gut ein bisschen straffen können.
1,54, also unter 2 Stunden.
Da bauen
Stunden.
Wir hier noch lustige Fahrradtanzeien und sowas.
Ja, Christopher hat recht.
Die Version, die wir, du hast wahrscheinlich hier die Originallaufzeit, aber wir haben hier den Extended Cut gesehen.
Ja.
Wirklich?
Machen wir über 2 Stunden.
Netflix, der Extended Cut.
2 Stunden 4 stand da, glaube ich, gestern.
Naja, also wie gesagt, ich bin also ganz davon abgesehen, bin ich der Meinung, wie gesagt, kein Film muss länger als 20 Minuten sein.
Was, 20?
90. 20 werde ja, 19, aber 90 gebe ich denen schon noch. Und wo wir gerade so ein bisschen so bei dem außerhalb der Handlung sind, die Küche hat mich wahnsinnig fasziniert. Dieser dreieckige Esstisch war für mich das Highlight, was Setdesign in diesem Film anging. Und gerade am Anfang, wo sie ganz normal am Esstisch essen und alles, was da drauf ist. Und dann gibt's diese Bread Rolls und das ist alles so amerikanisch typisch und das hat mich so fasziniert. Also das ist mein Ding, wenn da so mal so ein bisschen Zeitgeschichte in so einem Film auch gezeigt wird. Und da geht's gar nicht so um irgendwie magisch oder Sci-Fi oder so, es ist einfach nur mal ein normaler Esstisch, aber der ist halt fucking dreieckig. Und man heute denkt, wieso ist dieser Tisch dreieckig? Wer hat sich das ausgedacht? Warum macht das Sinn? Und das hat ja funktioniert bei der Familie, aber ich finde das einfach, dieser Schnitt dieser Küche, das ist also total faszinierend.
Oder halt auch nicht und deswegen ist der Vater gegangen.
Wegen dem dreieckigen Esstisch.
Hat nicht rangepasst.
Ach ja.
Ich habe noch ein kleines Ding, was mir aufgefallen ist. Mir ist nämlich ein Vertigo-Zoom aufgefallen, wo ich mich aber gefragt habe, warum ist der jetzt da an der Stelle? Weil Vertigo-Zoom ist ja eigentlich meistens dafür da, man hat eine Figur und die hat irgendwie eine Erkenntnis und die Erkenntnis wird dann durch diesen Vertigo-Zoom quasi veranschaulicht. Aber in dem Film hat man einfach bloß quasi so eine Kamerafahrt, die so ein bisschen Richtung Stadt geht oder eher von der Stadt weg, also so ein establishing Shot und da baut er dann einen Vertigo-Zoom ein, wo ich mich frage, ja, ganz nett, aber der, was bringt der jetzt irgendwie?
Ist mir gar nicht aufgefallen.
Hätte auch weglassen können.
Also für alle, die nicht wissen, was ein Vertigo-Zoom ist, das ist quasi, wenn man gleichzeitig mit der Kamera ranfährt, aber mit dem Objektiv wegzoomt oder andersrum.
Oder andersrum.
Genau.
Also der quasi
das Objekt, auf das man fokussiert, bleibt in der gleichen Entfernung, aber drumherum ändert sich halt alles.
Genau, und
das
wurde halt bekannt durch den Film Vertigo von
Deshalb
Hitchcock.
Heißt es so.
Die bekannteste Verwendung ist aber auch in dem Spielberg-Film bei Der Weiße Hai, wo der Sheriff am Strand steht.
Ja,
am
da haben wir ja auch schon länger drüber gesprochen, damals, als wir den Film hier besprochen haben. Nee, der Shot ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen,
da
Erik.
Muss ich auch an der Maus gespielt. Ja. Wahrscheinlich.
Aber wiederum ein anderer lustiger Shot ist mir aufgefallen, nämlich als sie auf der Verfolgungsjagd mit dem Fahrrad sind am Ende. Und dann gibt es einmal so einen Moment, wo E.T. vorne aus dem Fahrradkorb rausguckt und wir sehen quasi Elliot und E.T. von vorne. Und dann haben wir so einen Ranzoom der Kamera, aber mit 2-mal abgeschnitten, wo kurz übersprungen wird und man ist schon ein Stück näher dran und noch ein Stück näher dran.
So ein Jumpcut.
Da habe ich doch extra nochmal zurückgespult, um dir das zu zeigen, weil ich das irgendwie so einen witzigen Moment fand, weil das vom restlichen Schnitt gar nicht so richtig zu dem Film passte, aber irgendwie dann so witzig war, weil E.T. war plötzlich total nah dran und es war nur dieses kleine bisschen gesprungen.
Wirkte fast wie ein Schnittfehler.
Aber ich glaube nicht, dass es einer war. Dafür wirkt es auch schon wieder zu gezielt an der Stelle nur eingesetzt.
An der Stelle kann ich es mir am ehesten vorstellen, irgendwie um so diese hoppelige, holperige Fahrradfahrt irgendwie noch mal ein bisschen zu unterstreichen.
Ja, das stimmt, das kann auch sein. Ich bin gerade nur, ich gucke noch so ein bisschen durch unser Dokument, was wir noch an Themen haben. Und wir haben noch das Product Placement-Thema, wo ich schon am Anfang irgendwie meinte, das ist aber sehr auffällig, dass, was hier alles so zu sehen ist. Wo du, Christopher, dann nur meintest, naja, wir sind in den 80ern, da gab es halt die ganze Zeit so Product Placement in den Filmen. Und da gibt es aber auch lustige Geschichten zu bei diesem Film. Also zum Beispiel die Schokolinsen, die zu sehen sind. Da wollten sie eigentlich M&Ms für nehmen, aber M&M dachte, der Film würde ja kein Erfolg werden. Und wollte
das
deshalb
auch. Dass das Ziel zu abschreckend ist und das sollte nicht mit ihrem Produkt in Verbindung gebracht werden.
Und deshalb sind es keine M&Ms geworden. Und aber gleichzeitig zum Beispiel diese BMX-Räder, die Kids da fahren, die haben wohl danach, also diese Marke ist richtig durch die Decke gegangen und hat bis heute irgendwie ein ET-Special-Fahrrad in seinem Sortiment irgendwie drin. Also das sind, glaube ich, auch so Geschichten, die mit diesem Film noch verbunden sind.
Wahrscheinlich gibt es auch nur aus dem Grund diese geile BMX-Stunt-Szene, damit die Fahrräder schön in Szene gesetzt werden.
Ja.
Dass ich denke ich mir auch, das war sehr convenient, dieser Abhang dort.
Das war sehr convenient.
Ich wollte jetzt sagen, apropos convenient, aber diese Überleitung funktioniert überhaupt nicht.
Mach's trotzdem.
Es ist mehr so eine Interessensfrage an euch. Was denkt ihr, woher Elliot weiß, dass E.T. ein Junge ist?
Ja, ein bisschen in der Maus gewackelt, nicht?
Hat er an seiner Stimme. Nee.
Nein, weil es gibt diese Szene, wo die anderen ihn fragen, ist he a boy or a girl? Und er ist sich sicher, he's a boy.
Ich glaube, wenn du Teenager-Junge bist, dann ist alles, was ist es klar, dass wenn der Alien cool ist, ist er ein Junge. Wenn es Alien doof wäre, wäre es ein Mädchen.
Mhm. Ja, ich denke mal auch, dass das mit hier bei Metroid mit diesem Reveal am Ende mit, ja, Samus ist ein Mädchen, genau deswegen so gut funktioniert hat, weil alle davor gedacht haben, das ist doch ein Typ in diesem Roboteranzug, der da die ganze Zeit durch die Welt springt. Das denke ich zum einen und zum anderen hat es vielleicht auch was damit zu tun, mit dieser, wenn es die denn wirklich gibt, diese Verbindung zwischen den beiden, dass es so eine intuitive Sache ist.
Das wäre auch meins gewesen. Also die haben ja diese Verbindung und dann, aber hat Spielberg selber nicht mal irgendwann gesagt, dass E.T. eigentlich, dass sich die Frage eigentlich nicht stellt, dass er weder ein Junge noch ein Mädchen, also dass es die Unterscheidung nicht gibt? Dann frage ich mich aber, warum ist die Szene drin?
Also ich meine, es gibt ja auch in der queeren Community wird E.T. auch teilweise als Queer Icon gefeiert. Also jetzt ein bisschen scherzhaft. Natürlich so, also, aber so viel, es wird nach Anzeichen dafür gesucht, dass E.T. queer ist. Und da gibt es natürlich den Regenbogenschweif des Raumschiffs. Dann gibt es so diesen Satz, he comes out of the closet in drag. Da gibt es auch diese Szene, wo Gertie mit ihm spielt und ihn quasi komplett in ihren Klamotten eingekleidet hat.
Sie ihn stylt.
Und so. Ich hatte halt ein bisschen das Gefühl, so sie haben ihn männlich gemacht, um diese Szene, um da so diesen zusätzlichen Lacher, hihi, er hat Mädchenkleidung an, raufzusetzen. Ich hatte halt kurz so ein bisschen gedacht, hat Elliot irgendwas gesehen, was uns nicht gezeigt wurde an Fortpflanzungsmechanismen oder so. Aber da wäre ja auch wieder die Frage, kann er das überhaupt richtig interpretieren, weil wir wissen ja nichts über diese Rasse. Ich finde eure Theorie mit der, dass sie diese Verbindung haben und er es deshalb spürt, ist wahrscheinlich die
wenigsten gruselige.
Und die tatsächlich am sinnvollsten ist.
Und vielleicht auch so ein bisschen, um zu zeigen, es ist ja schon noch ein Kind und Kinder haben ja auch meistens ein bisschen einfacheres Weltbild noch. Und da ist halt, ja, das ist ein Mädchen, das ist ein Junge und sowas. Genau, dass da vielleicht dann auch Annahmen getroffen werden, die da vielleicht auch so vorgeprägt sind. Und gut, das ganze Fass müssen wir jetzt nicht noch aufmachen, denke ich mal.
Ja, ja. Das letzte Fass, was ich noch aufmachen wollen würde, wäre, also wir haben ja schon am Anfang gesagt, so, ne, kulturelle Osmose, man kennt irgendwie Dinge aus diesem Film, auch wenn man den Film nicht kennt. Was sind denn so verschiedene popkulturelle Wiederaufgriffe oder Auswirkungen des Films, die ihr irgendwie kennt, wo ihr sagt, ach Mensch, da erkenne ich ganz viel von E.T. wieder drin oder da hat jemand das zitiert oder so, weil ich würde sagen, das ist schon ein Film, der irgendwie sehr oft auch irgendwo in der Popkultur zitiert wurde.
Also ich würde sagen, das offensichtlichste und auch wahrscheinlich bekannteste Beispiel ist Otto der Außerfriesische.
Oh Gott.
Das bekannteste Beispiel natürlich.
Otto der Außerfriesische.
Aber nee, es, von wann ist Otto der Außerfriesische, bitte?
Warte, Otto
sind die nicht
der
Rechtzeitler?
89.
Ja, das passt schon.
Also
ja,
es okay. Kommt schon hin. Aber es ist natürlich ein Scherz. Ich wollte natürlich Stranger Things sagen. Weil im Grunde ist das Stranger Things im Grunde E.T. ohne Alien, sondern ist ja dann sogar E11. Also.
Oh, der ist aber weit hergeholt. Oh, genauso wie mein. Elliot, E.T., Anfangs- und Endebuchstabe.
Ah. Mhm. Ja, also, aber die Kinder, die auf ihren Bikes da rumfahren. Ja.
Also der also eine sieht eins zu eins wie Dustin aus. Der mit den Kopfhörern. Das ist Dustin.
Naja, also, ist auch egal. Es geht sogar so weit, dass man da, genau, man kann erkennen, der soll, also Mike ist irgendwie an den angelehnt und Dustin ist an den angelehnt. Also das finde ich auch, war extrem offensichtlich. Ja. Das Stranger Things, von dem wir ja wissen, dass es eine sehr starke 80er Nostalgie-Serie ist.
Wir haben ja sogar im Grunde die eine Szene, wo sie über die Polizeiautos rüberfliegen, reversed, wo es eine Szene gibt, wo im Grunde sie auf die Autos zufahren, aber dann Eleven die gegnerischen Autos hochhebt und sie über sie drüber schmeißt. Das, also klar, also Stranger Things ist ja so ein Amalgam aus sehr vielen 80er-Jahre-Sachen, aber ich glaube, E.T. hat vom ganzen Look and Feel am meisten Einfluss auf die Serie gehabt.
Ja, da ist ja natürlich auch die Frage von Filmen, die über Kinderbanden irgendwie gehen, wo jetzt wirklich, was jetzt von was wirklich inspiriert ist oder ob sich da einfach auch parallel Dinge entwickelt haben. Ich meine, wir hatten ja auch schon Stand By Me in der letzten Staffel mit so einer Kinderbande und dann gibt es ja auch noch so Filme wie die Goonies und so. Da ist dann jetzt auch immer die Frage, ja, was ist jetzt von welchen inspiriert? Also Stand By Me kam ja zum Beispiel 86 erst, aber ist auch die Frage, ist das jetzt wirklich von E.T. inspiriert? Ich würde es jetzt eher nicht so sehen zum Beispiel.
Da ist das bei Stranger Things schon ein bisschen offensichtlicher als jetzt bei vielen anderen. Ich finde noch, also man kennt ja so ein bisschen dieses wir haben jetzt ne nach Hause telefonieren, das ist ja quasi, wenn man so will, heute ein IT-Fachbegriff. Also wenn Software nach Hause telefonieren kann, sozusagen, dann ist da halt irgendein ein Hintertürchen eingebaut oder so. Also ich würde es fast als ein, also meine Mutter würde jetzt nicht wissen, was es bedeutet, wenn Software nach Hause telefoniert. Also es ist fast Fachsprache.
Ja, ich glaube.
Oder zumindest so ein bisschen Nerdsprache.
Wenn man in diesen Nerdbereich reingeht, dann ist ja dieses Texas Instruments Sprachcomputer-Ding. Das war ja damals im Grunde Hochtechnologie, dass man im Grunde auf den Knopf gedrückt hat und da wurde Sprache synthetisiert. Was ja bei vielen Nerds dann auch so ist, okay, das war der und der Chip und das war von der und der Firma und das ist dann so und so weiterentwickelt worden. Aber genau, nach Hause telefonieren ist ja dann auch immer so ein bisschen die, wenn es dann auch darum geht, welche Software einen abhört und Verbindung zum Internet hat, würde ich schon sagen, ist schon ein stehender Begriff.
Okay.
Und dann haben wir hier unter uns Simpsons-Schauende?
Nee.
Niemand? Erik?
Ich bin gerade dabei, Simpsons
anzufangen.
Auf der Plattform. Was die jetzt alle gibt. Natürlich habe ich immer mal wieder ein paar Folgen gesehen, also aber halt sehr erratisch auf ProSieben eher.
Also sprich, davor. Niemand hat jetzt die Simpsons-ET-Szene im Kopf. Ich nehme mich auch nicht. Ich habe das ja nie
geguckt. Welche du meinst.
Also man liest davon, dass die Fahrrad-vor-dem-Mond-Szene sehr 1:1 auch mal in den Simpsons aufgegriffen wurde, was ich mir sehr gut vorstellen kann, weil die Simpsons ja auch ganz viel sich aus der gesamten Popkulturkiste bedient haben. So. Aber dann können wir das leider nicht noch mal genauer schildern. Falls jemand was dazu in die Kommentare schreiben will, macht das gerne.
Zum Thema Spielberg muss ich eher an eine South Park-Folge denken, wo sie dieses ganze Spielberg und George Lucas-Ding mal aufgreifen und auch dieses, ja, Digital Remaster und alle Waffen werden durch Walkie-Talkies ersetzt und so. Und dass sie dieses ganze Thema mal so ein bisschen auf die Schippe nehmen. Daran muss ich eher denken.
Also bei South Park kommt es sozusagen auch auf. Dann sind wir quasi am Ende von unseren Notizen, die wir so hatten. Gibt es denn jetzt noch irgendwas, was wir gar nicht besprochen haben? Irgendwelche Szenen, wo ihr denkt, die müssen wir nochmal aufgreifen? Irgendwelche Lieblingsmomente? Oder habt ihr das Gefühl, wir sind gut durch den Film durchgekommen? Ich sehe Nicken. Von Erik höre ich auch nicht.
Müssen wir jetzt. Mhm. Ich finde, wir haben es gut
besprochen gemacht.
Und
Erik wackelt schon an der Maus.
Irgendwie sogar noch ausmehren, als es sein muss.
Gut, dann gibt es natürlich noch eine Abschlussfrage an unsere Gästin Diana. Warum ist denn E.T. nun ein Filmklassiker? Also für dich oder für die Filmgeschichte, wie auch immer du es angehen willst, die Beantwortung der Frage.
Ich glaube, ich gehe es eher so für mich an als für die Filmgeschichte. Das wäre, glaube ich, also ich mache das jetzt mal ganz subjektiv. Der Film ist einfach mal jetzt 40 Jahre alt. Nee, doch. Plus minus, ne? Und ich kann den immer noch genauso gucken wie damals, als ich ein Kind war. Mich irritiert es nicht, sondern ich bin noch in der gleichen Gefühlswelt drin. Ich weine mit einem Elliot mit, ich fieber mit den Kindern mit, ich fieber mit E.T. mit. Und das hat von seiner Aktualität ist jetzt nicht das richtige Wort, aber von dem, was es sagen will, nichts verloren. Es hat einfach so einen langfristigen Bestand über die Jahrzehnte hinaus, über die 40 Jahre, sodass, wenn ich diesen Film schaue, ich nicht das Gefühl habe, also es ist natürlich ein super Film für die 80er, aber für mich habe ich nicht das Gefühl, ich gucke einen 40 Jahre alten Film, sondern ich gucke einfach eine wunderschöne Märchengeschichte, die mich berührt, die mir was über Einsamkeit erzählt, die mir was über Freundschaft erzählt, die mich zum Weinen bringt am Ende. Und wenn das ein Film schafft, der 40 Jahre alt ist, dann ist das für mich auf jeden Fall ein Filmklassiker.
Sehr schön.
Ja, sehr schön. Vielleicht noch dann doch noch ein kleiner Gedanke von mir dazu, dass wir jetzt ja auch irgendwie in eine Zeit reinkommen von Filmen, die irgendwie wieder besser altern als zum Teil 90er-Filme, weil es einfach keine diese CGI in den Anfangsschuhen-Dinge gibt es da einfach nicht so. Also wenn ich das jetzt vergleiche mit was wir in der letzten Folge zu Johnny Mnemonic besprochen haben, der ist einfach optisch, also E.T. ist ja einfach optisch sehr viel besser gealtert.
Ja, ich glaube, deine Theorie, warum das so ist, ist gar nicht so schlecht. Also, dass das wirklich die 90er da so ein Umbruchsjahr waren, was Effekte einfach anging. Und deshalb alles, was so davor war, quasi fast die Hochzeit dieser Effekte war und deshalb auch so gut heute noch aussieht. Diana, schön, dass du bei uns warst und uns diesen Film der 80er mitgebracht hast. Wenn man jetzt Lust hat, irgendwie dich noch was dazu zu fragen oder irgendwie mit dir in Kontakt zu kommen, wie findet man dich in diesem Internet?
Also ihr müsst nach Leinefelde fahren.
Nein,
natürlich nicht. Auf Twitter bin ich die Tahiti Sue, also Tahiti Sue ohne die, also Tahiti_Sue.
Genau, wir verlinken das natürlich auch in den Shownotes, damit ihr Diana da schreiben könnt. Aber wenn ihr sonst irgendwelche Kommentare habt.
Zuschriften bitte nur mit Foto, ja?
Wenn ihr sonst irgendwelche Kommentare zu dieser Folge zum Film habt, könnt ihr die natürlich auch immer gerne auf dem Blog in die Kommentare schreiben. Und genau, Diana, leiten wir das dann auch weiter, wenn ihr da irgendwas habt. Nächstes Mal wird der liebe Jan zu Gast sein bei uns. Wir sind ja dann in dem Jahrzehntejahr weiter zurückgewandert in die 70er. Und Jan kennt ihr vielleicht schon, weil er hier schon mal zu Gast war zum Film Whale Rider von Nicky Carew. Und er darf nochmal kommen und hat sich überlegt, dass er gerne mit uns Dark Star von John Carpenter besprechen will. Also der erste Carpenter hier im Podcast. Er war ja ein bisschen traurig, dass die 80er schon weg waren, Diana, weil er am liebsten The Thing besprochen hätte, sein All-Time-Favorite. Aber ich glaube, auch mit Dark Star werden wir mit ihm viel Spaß haben.
Und Becky, vielleicht noch mal kurz zum Ausblick. Mhm. Wir haben, glaube ich, immer noch Jahre offen, oder? Jahrzehnte?
Genau, wir haben noch Jahre offen in unserem Jahrzehntejahr, und zwar die 1940er und 1930er Jahre. Also wenn ihr Lust hättet, einen Film aus diesen Jahrzehnten mit uns hier zu besprechen, dann meldet euch gerne bei uns und dann machen wir das irgendwie möglich. Also auch wenn ihr vielleicht selber noch nicht so viel gepodcastet habt bisher, wenn ihr kein Headset zu Hause rumliegen habt, wir finden da irgendwie eine Lösung. Wichtig wäre, dass ihr Lust habt, über einen dieser Filme zu sprechen aus diesen Jahren. Also 30er und 40er Jahre sind da das große Thema, wo wir noch die kleine Lücke haben. Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende dieser Klassiker der Filmgeschichte-Episode und freuen uns aufs nächste Mal. Vielen Dank nochmal, Diana, dass du auch hier zu uns nach Potsdam gekommen bist.
Danke für die tolle Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Und an euch da draußen, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss mit Ös.
Auf Wiederhören.